Das hier ist ein Screenshot von einem Blog aus dem Jahr 2015. Beschreib mal, was du da siehst.
Ich sehe eine junge Frau, ich würde auch sagen vielleicht noch Teenagerin, ist so ein Spiegel-Selfie. Sie hat lange blonde Haare, man sieht aber nur ihre Augen, weil der Rest von ihrem Handy verdeckt ist. Und ja, so ein typisches Handy, was man so Mitte von den 2010ern hatte. Aber die Handyhülle ist Taylor aus der 1989-Era. Und zeigst mir das Bild.
Diese Frau heißt Marlene, sie hat uns das Foto zugeschickt und das Besondere ist, diesen Post hat Megastar Taylor Swift gesehen, ihn geliked und auf Folgen geklickt.
Ich hatte immer das Gefühl, dass so ein kleiner Account oder so ein kleiner Fan aus Deutschland diese Möglichkeit, mit ihr zu interagieren, wahrscheinlich in dieser Form nie haben wird. Und es war dann so ein besonderes Gefühl zu wissen, dass Taylor auf ihr Smartphone schaut und dann da vielleicht einen Post von mir sieht und dann auch ja beobachtet, was ich so an meinem Tag gemacht habe und wie mein Tag war.
Ich glaube, ich würde einfach sterben.
So wie die meisten Fans wahrscheinlich, denn das ist auch für Taylor schon ein Running Gag geworden.
I love them so much because they always talk about dying.
Yes, I die. They're
like, rest in peace me, RIP me, I died dead.
Und wie sie ihre Fans durch Online- und Offline-Aktivitäten regelmäßig in, jetzt mal spitz gesagt, Lebensgefahr bringt, das gucken wir uns heute mal an.
Und auch, welche Folgen dieses Like für Marlene noch haben wird.
Die Taylor Swift Story. Folge 5. Best Friends. Näher als Marketing-Tool. Are you ready for
it? Swiftonomics is actually a thing.
Taylor Swift dropped the deluxe edition of her Midnights album.
The vinyl industry has also seen a boost, thanks to Swift's habit of releasing multiple versions of her records.
Superfans have already been camped out for a few days.
Hi, I'm Taylor.
Hi, ich bin Vanessa May, Künstlerin und ich verfolge die Karriere von Taylor Swift schon sehr lange.
Ich bin Gizem Celik, Popkulturexpertin.
Und ihr hört die Taylor Swift Story.
Der Podcast, der das Phänomen Taylor Swift ganz genau unter die Lupe nimmt.
Und in dieser Folge geht es vor allem um Taylors enge Verbindung zu ihren Fans, den Swifties.
I love you and I need your attention.
Dabei schauen wir uns insbesondere Taylors eindrucksvolle Marketingstrategien an, mit denen sie die, laut dem Nachrichten- und Medienunternehmen Bloomberg, treu ergebenste Kundschaft überhaupt gewonnen hat.
Eine Kundschaft, die man besser nicht verärgert.
Nothing against Taylor Swift, because if you say something against her, they will come.
Aber der Reihe nach, 2012 musste Taylor Swift in einem Interview mit dem Musikvideokanal Vevo noch erklären, was eigentlich Swifties sind.
My fans came up with a name for themselves and it's so cute. They call themselves Swifties. And it's adorable, because they made it up on their own. They're really, really organized.
Heute nennt sich die Hälfte der US-AmerikanerInnen Swiftie.
Genau, aber am Anfang ihrer Karriere musste Taylor viel erklären. Vor allem, warum sie glaubt, dass das Internet im Musikbusiness noch eine große Rolle spielen wird. Darüber haben wir schon in Folge 3 gesprochen.
Also sie hat ja mit MySpace sozusagen angefangen, noch nicht ganz angefangen, aber da hat sie die erste Connection wortwörtlich gemacht mit ihren Fans und hat da persönliche Stories geteilt und gleichzeitig auch Songs und Gedanken und Poetry tatsächlich auch.
Das ist Anna Sauer. Sie ist Moderatorin, Autorin und hat ein Essayband über Taylor Swift geschrieben. Look What She Made Us Do heißt es, in Anspielung auf Taylors großen Comeback-Song von 2017. Sie ist in ihrer Recherche, genau wie wir, tief in Taylors Internetvergangenheit eingetaucht.
Was hier eine große Rolle spielt, ist ja, dass Taylor nicht nur selbst Dinge gepostet hat, sondern eben auch viel mit ihren Fans, wie zum Beispiel Marlene, interagiert hat. Erst auf MySpace, dann auf Tumblr, später auch auf Instagram und TikTok, wie sie 2021 in der Late-Night-Show von Seth Meyers selbst sagt.
I'm always listening and I'm always lurking.
Sie lauscht und lauert. Manchmal liked und kommentiert sie sogar. Es gibt ein eigenes Wort dafür. Taylurking, Taylauern. Darüber haben wir auch mit Kultur- und Musikwissenschaftlerin Svenja Reiner gesprochen.
Dass sie so Praktiken verfolgt wie das sogenannte Lurking, also dass der Taylor Swift-Account auf Instagram Posts oder Nachrichten von bestimmten Fans liked oder sogar kommentiert. Das gilt auch innerhalb der Fan-Community als große Auszeichnung.
Ich habe Taylor sogar mal sagen hören, dass sie diesen Kontakt zur Basis braucht, um nicht abzuheben. Hier in diesem Interview mit Barbara Walters im Jahr 2014.
When I go online and I go on
Wenn ich online gehe und auf Instagram einen Beitrag von Emma sehe, die in Philadelphia lebt und darüber berichtet, wie ihr Tag in der Schule war, das hilft mir.
Machst du das immer noch?
Das ist das Einzige, was mich davon abhält, mich von der Abnormalität meines Lebens überwältigt zu fühlen.
Wie ist das eigentlich bei dir? Folgst du deinen Fans auf Social Media? Also kommentierst du bei denen oder kann man sagen, Vanessa, stalkst du deine Fans?
My stalking.
Sagst du so?
Ja, das heißt MyStalking, tatsächlich. Ja, also es gab eine Zeit, in der ich Fans gefolgt bin, Fanseiten, habe ich nicht richtig durchdacht. Ist nicht gut, weil du ganz viel Neid unter den Menschen schürst, weil du nicht allen folgen kannst oder vielleicht mal was übersiehst. Und dann entwickelte sich da so ein Eigenleben, wo ich echt dachte, oh, das geht in eine ganz falsche Richtung. Und habe deswegen einfach gesagt, okay, jetzt möchte ich eine klare Linie. Ich möchte irgendwie versuchen, jeden gleichwert zu schätzen. Und deswegen funktioniert es dann nicht. Und ich glaube auch, wenn du international unterwegs bist, ist es auch nochmal was anderes, weil dann eine ganz andere Distanz natürlich da ist. Deswegen war das in unserem kleinen Kreis hier in Deutschland eine nicht so gute Entscheidung, weil du einfach ja so viele Menschen auch enttäuschen tust. Und ich glaube, wenn jemand wie Taylor einfach mal jemand folgt oder was liked, das ist so ein krasser Hype und da wird auch niemand sagen, oh, warum folgt sie mir jetzt nicht auch? Es ist natürlich so eine Dimension, die du gar nicht greifen kannst. So. Man versucht es auf anderen Ebenen dann irgendwie hinzukriegen, alle happy zu machen, aber das kannst du sowieso nicht. Man kann nicht alle happy machen, aber ja, ich habe da ein bisschen was abgeguckt, deswegen My Stalking heißt es bei mir.
Ja, aber soll ich mal was sagen? Diesen Konkurrenzkampf unter Fans, den gab es damals bei den Swifties auch.
Klar, gibt's ja so, immer noch, oder?
Also wirklich damals, als Taylor sogar auf Tumblr den Leuten gefolgt ist, sie hat ja sogar geschrieben auf den öffentlichen Posts und so, da haben sich dann die Taylor Swift Fans auch ein bisschen wie was Besseres gefühlt.
Mhm. Ja, also genau, das ist das Ding. Das ist bei uns auch so. Deswegen, das ist ja schade. Man will eigentlich eine Freude machen und tritt da aber so eine Welle los, die in eine ganz andere Richtung geht, ja. Aber wenn wir mal bei Taylor bleiben, das lohnt sich. Und zwar nicht nur für ihre eigene mentale Gesundheit. Die US-amerikanische Journalistin und Swiftie Nora Princiotti hat das 2023 im Offline-Podcast so erklärt.
Ich glaube, das Phänomen des Swiftiedom lebt im Internet. Aber es ist so groß, weil Taylor es geschafft hat, übers Internet eine Fanerfahrung zu schaffen, die viel persönlicher ist als alles, was sonst online passiert.
Much more personal than something that happens online.
Die Online-Fankultur der Swifties sei so groß, weil Taylor Swift das Internet genutzt hat, um eine eigentlich extrem knappe Ressource zu skalieren, nämlich den vermeintlichen persönlichen Kontakt mit deinem Idol.
Ja, aber das stimmt auch voll, ne? Weil es kann ja nicht jeder zu einem Konzert gehen. Die allerwenigsten werden Taylor irgendwie persönlich treffen. Aber natürlich kann jeder sich einen Social-Media-Account machen und dann dadurch irgendwas von Taylor bekommen, ob es jetzt ein Like ist oder auch ein Kommentar.
Das Taylorking ist einfach eine extrem clevere Marketingstrategie, finden Expertinnen.
Denn statt von ihrem Team jetzt voll aufwendige Kampagnen entwickeln zu lassen, um jetzt irgendwie im Gespräch zu bleiben, lässt sie ja eigentlich einfach die Fans die Arbeit übernehmen.
Genau, denn um ein Like von Taylor zu ergattern, posten die Swifties sich um Kopf und Kragen, Fanart, Fotos von ihrem Taylor-Merch, glühende Reviews ihrer Alben und Auftritte, offene Liebesbekundungen. Je lauter, desto größer die Chance auf Aufmerksamkeit. Und Taylor befeuert das natürlich mit Aussagen wie diesen.
I really like excitable, loud, boisterous people who make their presence known.
Okay, dass sie laute und ausgelassene Menschen mag, sagt Taylor zwar darüber, wie sie Fans für Meet and Greets auswählt, aber ich glaube, es ist keine steile These, dass sich das auch auf online übertragen lässt. Soziologin Georgia Carroll vom Swiftposium, ihr erinnert euch, das ist die mit einem Doktor in Swiftologie, wenn man so will, hat diese Dynamik während ihrer Rede beim ersten Swiftposium kritisiert.
In the past couple of years,
in den letzten Jahren hat Taylor fast 40 verschiedene Merchandise-Kollektionen veröffentlicht. Und die werden dann nicht von Taylor selbst, sondern von Taylor Nation geteilt. Jedes Mal werden Posts von Fans geteilt, die ihre Belege vom Online-Shop hochladen. Und ihnen wird damit signalisiert, das ist unterstützendes Verhalten. So sieht ein guter Fan aus. Das solltet ihr tun.
This is what you should be doing.
Taylor Nation repostet Quittungen von Merch-Käufen und so werde symbolisiert, dass ein guter Fan sein an Geld ausgeben gekoppelt ist.
Auch nur kurz zur Erklärung, Taylor Nation ist der offizielle Fan-Account von Taylor Swift. Es ist jetzt nicht Taylor Swift selbst. Und wir hätten natürlich Taylor auch sehr gerne gefragt, wer überhaupt so richtig Teil in diesem Team ist und auch wie viele Personen diesen Account betreuen. Dazu gab es aber keinen Kommentar. Taylor Nation wird übrigens von manchen Fans auch Cyber Patrol genannt, weil die halt echt Fanverhalten beobachten und so ein bisschen das richtige Verhalten zumindest in ihren Augen belohnen. Und auch wenn ich Georgia Carrolls Kritik berechtigt finde, es ist ja schon auch irgendwie ein Win-Win, oder? Also Aufmerksamkeit von Taylor oder eben auch Taylor Nation, das ist ja für einen Fan wie so eine Auszeichnung fast. Ich habe schon super oft Profile von Fans gesehen, die wirklich in ihrer Bio drinstehen haben. Taylor hat das hier schon einmal retweetet, Taylor hat schon zweimal geliked oder halt sowas wirklich in der Bio drinstehen.
Man kann sich im Swiftie-Fandom allerdings auch über etwas anderes profilieren, wenn man sich besonders intensiv mit Taylor auseinandersetzt und jede Aufgabe löst, die sie einem stellt. Denn Taylor hat es perfektioniert, ihre Community mit versteckten Botschaften zu beschäftigen. Easter Eggs nennt man die auch, erklärt Musikwissenschaftlerin Svenja Reiner.
Easter Eggs sind versteckte Codes, wo man ganz genau hinschauen muss, die versteckt sind, für das erste Auge nicht sichtbar sind, eine bestimmte Expertise und Detailwissen voraussetzen.
Früher hat Taylor zum Beispiel in den Songtexten der CD-Booklets Codes hinterlassen, über wen welcher Song handelt oder um was es gehen könnte. Oder jetzt gerade auch ein ganz aktuelles Beispiel. Während der Promo zum aktuellen Album The Tortured Poets Department tauchte überall die Nummer 2 auf. Und Swifties haben wochenlang darüber diskutiert, was das heißen könnte.
Das ermöglicht ein sehr detailliertes, sehr langfristiges Gespräch über diesen Star und über diese Person. Also es wird Spekulation angeregt, was mittel- und langfristig dazu führt, dass sie innerhalb des Internets so viel Aufmerksamkeit generiert, weil so viel darüber gesprochen und spekuliert und diskutiert und auch wieder verworfen werden kann in Theorien. Und das macht das Ganze natürlich auch total spannend. Also jeder Fan hat potenziell die Möglichkeit, eine geheime Botschaft von Taylor Swift zu entschlüsseln, bevor sie öffentlich wird.
Den Fans macht das Spaß und Taylor bleibt natürlich dadurch auch noch mehr im Gespräch als sowieso schon. Das ist einfach eine echt clevere und schon auch einzigartige Strategie, die einfach perfekt darauf ausgelegt ist, wie das Internet halt funktioniert.
Es zeigt aber natürlich auch den Grad der Professionalität des Teams, das sie umgibt, dass sie genau diese Codes oder das Potenzial für Codes innerhalb dieser Äußerungen erkannt haben und es dann aufgenommen und weitergespielt haben.
Ich würde aus Taylors Online-Aktivitäten sogar ein Win-Win-Win machen, denn so aus meiner Sicht ist es schon sehr interessant und wertvoll, auch mal so in die Community zu lauschen und zu gucken, was da so abgeht. Und man kriegt dann schon eigentlich das direkteste Feedback.
Und was Taylor da so hört, während sie lauert, hat sie ja sogar Late-Night-Host Seth Meyers erzählt. Nämlich, dass die Fans ihr über ihre Kanäle zum Beispiel sagen, welche Songs als Single oder Video veröffentlicht werden sollten. Und dann macht sie das halt auch.
Sie lassen mich wissen, welche Songs Singles hätten werden sollen, welche Songs kein Musikvideo haben und eins bekommen sollen. Und ich höre zu und mache die Videos und diese Sachen.
Ein ziemlich aktuelles Beispiel dafür ist Cruel Summer. Der Song ist ja von 2019 aus dem Album Lover, aber als Single wurde er erst 2023 ausgekoppelt, obwohl das Album zu dem Zeitpunkt ja schon 4 Jahre draußen war.
Dann fasse ich mal kurz zusammen. Dadurch, dass Taylor im Internet ihren Fans, wie sie selbst sagt, auflauert, sorgt sie für mega viel Swiftie-Content, da alle natürlich ihre Aufmerksamkeit wollen. Dadurch kreiert sie einen Marketing-Schneeballeffekt, der organisch, also aus sich selbst heraus, immer wieder anders, neu und größer wird, da sich die Fans gegenseitig inspirieren und übertreffen. Und Taylor kann super einfach direkt auf die Wünsche ihrer Fans reagieren, ihre Produkte anpassen oder mit ihrer Präsenz im Netz spielen, so Spannung und Aufmerksamkeit erzeugen. Und on top dazu skaliert sie quasi persönlichen Kontakt und Nähe. What if I told you none of it was accidental in the first
night that you saw me, I knew I wanted your body. Beim Thema Nähe würde ich auch gerne noch kurz bleiben, denn das ist ja auch so ein bisschen der Markenkern von Taylor, ne? Sie hat sich trotz allem Fame immer das Image der besten Freundin bewahrt. Und ganz ehrlich, also ich sage das zwar immer so ein bisschen aus Witz, wenn ich so sage, ja, ich bin Taylors beste Freundin, so natürlich ist das ein bisschen parasozial. Sie kennt mich nicht und sie kennt auch die anderen Fans nicht. Aber sie teilt ja schon super viel von sich seit Jahren. Und natürlich hat man dann irgendwie eine Sympathie für sie und will sie vielleicht auch ein bisschen beschützen und hat das Gefühl so, ey, ich verstehe sie. Das ist schon so.
Autorin Anne Sauer hat auch sehr schön zusammengefasst, wie dieser Mechanismus funktioniert.
Für junge Menschen, die jeden Tag durch die Welt laufen und sich vielleicht fragen, bin ich genug? Oder ich habe Angst, dass mich jemand verlässt. Ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin in meinem Job oder in der Beziehung oder als Freundin oder als Freund, gerade auch in Freundschaften. Und sie ist nicht nur mit ihrem Songwriting, glaube ich, eine Person, die dich auffängt. Und das in mehreren Altersstufen, also mehrere Generationen.
Und dazu kommt dann natürlich auch, dass ich sehr viel über sie weiß oder wie gesagt, das Gefühl habe, viel zu wissen. In ihren Songs verarbeitet sie ja schon sehr intime Sachen, ne? Kindheit, Liebeskummer, Mental Health Struggles. Da haben wir ja auch schon in Folge 4 drüber gesprochen. I don't know why all the trees change in the fall.
Never take advice from someone who's fallen apart.
Ich habe ja gerade schon den Fachbegriff benutzt, parasoziale Beziehung.
Ja, ich bin gerade eben schon drüber gestolpert, das klingt sehr sperrig.
Eigentlich beschreibt es einfach nur, was ich auch gerade versucht habe zu erklären, dass man als Fan denkt, man kennt sein Idol, weil man meint so viel über sie oder ihn zu wissen. Die Soziologin Georgia Carroll sieht die Swifties auch ein bisschen als Paradebeispiel für solche Beziehungen. So hat sie es auf dem Swift-Posium in Melbourne erklärt.
Taylor ist ein einzigartiges Beispiel. Wegen ihrer autobiografischen Musik ist die Beziehung zu ihren Fans von Anfang an Teil ihrer Karriere. Taylor möchte, dass man alles über sie weiß. Das ist nicht ganz richtig, denn sie will, dass wir die Illusion haben, alles über sie zu wissen und dass wir glauben, dass die Taylor, die sie mit uns teilt, die echte Taylor ist.
We all have two selves.
Wir haben alle zwei Seiten. Eine, die wir mit der Welt teilen, und eine private. Dies gilt noch mehr für Prominente, die ihren Fans eine sehr sorgfältig gestaltete Persönlichkeit präsentieren. Manchmal ist das sehr offensichtlich, aber im Fall von Taylor ist diese Illusion der Nähe Teil des Spiels.
Also gerade Promis müssen eigentlich vorsichtig sein, einen Teil ihres Lebens privat zu halten. Aber kennst du ja wahrscheinlich selber auch, oder?
Ja.
Und darin ist Taylor natürlich auch Expertin. Es gibt keine offiziellen Informationen über sie, die sie nicht selbst irgendwie kuratiert, also schon sehr bewusst verwaltet. Außer, wie jetzt in den letzten Folgen, ne, Gerichtsakten werden geleakt oder wir erleben ihren Vater völlig ungefiltert in einer privaten E-Mail.
Also falls ihr Folge 3 geskippt habt, weil ihr dachtet, Wirtschaft, langweilig, dann hört sie euch auf jeden Fall nochmal an. Das ist juicy.
Genau. Und wenn Taylor nicht will, dass du etwas über sie hörst, dann hörst du von ihr auch einfach gar nichts. Scott und Andrea Swift haben sich ja zum Beispiel laut Medienberichten von 2012 schon 2010 getrennt. Sie wollten sich angeblich nicht offiziell scheiden lassen, weil es das Image ihrer Tochter gefährden könnte. Und sie sind auch beide nach wie vor Teil von Taylors Management-Team. Ganz viele Swifties wussten das lange nicht.
Da ist ja auch ein schmaler Grat. Geht das die Fans was an oder eben nicht?
Ich finde sowieso, ne, ob die Eltern jetzt zusammen sind oder nicht, das ist was super Privates. Aber es ist schon ein gutes Beispiel dafür, wie Taylor Swift bzw. ihr ganzes Team es schafft, nur die, ich sag mal, richtigen Informationen an die Öffentlichkeit zu lassen. Wie sie das macht, wurde uns im Zuge der Arbeit an diesem Podcast klar. Unsere Kollegin Johanna hat in den USA recherchiert und natürlich Taylor selbst, aber auch viele Personen aus ihrem näheren und sehr nahen Umfeld für Gespräche und Interviews angefragt. Mit Menschen, die mit Taylor zusammenarbeiten, hat Johanna sich vertraulich intensiv ausgetauscht. Offiziell haben alle angefragten Personen ein Gespräch für diesen Podcast abgelehnt oder gar nicht reagiert. So auch Taylor und ihr Team.
Weil sie jeden, der mit ihr zusammenarbeitet, ein Non-Disclosure Agreement, kurz NDA, also eine Verschwiegenheitserklärung, unterzeichnen lässt.
Was genau in diesen Verträgen drinsteht, wissen wir nicht. Aber Taylors NDAs scheinen ja sehr effektiv zu sein.
Allen ist es so riskant, dass das irgendwie Konsequenzen haben könnte, weil sie eben diese NDAs unterschreiben mussten, in denen sie zusagen, kein Wort über die Zusammenarbeit zu verlieren, egal ob positiv oder negativ. Sollten sie dagegen verstoßen, kann das gravierende rechtliche Konsequenzen haben. Das soll zumindest in diesen Verträgen geschrieben stehen. Now it's big black.
Aber Aber wie ist es so jetzt bei dir? Also du sagst ja, dass du eigentlich weißt, dass es eine Illusion ist, aber trotzdem bist du ja nach wie vor sehr entzückt von dieser Illusion. Und es ist halt Teil des Spiels, so wie Georgia Carroll sagt. Aber wie ist es, wie siehst du das?
Ich glaube halt nicht, dass alles ein Spiel ist. Ich schätze Taylor voll als Person und ich glaube schon, dass du das auch durchschimmern siehst, durch die Songs und all das. Aber natürlich glaube ich jetzt nicht wirklich, dass ich Taylor komplett kenne. Und ich glaube, da ist es halt so, dieser Unterschied zwischen einfach gesundem Fanverhalten und Leuten, die obsessiv sind. Und das bin ich nicht, auch wenn ich Taylor wirklich sehr cool finde und sehr talentiert und einfach sehr gut mich mit der Musik identifizieren kann. Wir haben ja aber auch in diesem Podcast schon sehr viel darüber gesprochen, wie strategisch klug Taylor ist und dass sie in ihrer Karriere bisher nichts dem Zufall überlassen hat. Aber auch das finde ich zum Beispiel mega cool und inspirierend. Dass man Menschen besonders über Emotionen erreicht und an sich binden kann, das ist ja für Taylor auch kein Geheimnis. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass Taylor ein echtes Interesse an ihren Fans hat. Sie investiert ja selbst richtig viel in diese Beziehungen rein. Jetzt nicht nur auf Social Media, sondern schon auch bei realen Events, aber dazu kommen wir noch. Und wenn ich mal kurz meine innere Hobbypsychologin channeln darf, würde ich sogar sagen, gerade in den ersten Jahren ihrer Karriere schien sie ja vielleicht auch die Wunden, die ihr dieses vermeintliche Außenseitertum als Teenie hinterlassen hat, ja, mit besonders intensiven Fanbeziehungen heilen zu wollen. Zumindest gibt es ja auch diese eine Zeile aus Mastermind vom Midnights Album. Da haben wir in der dritten Folge ja schon reingehört. No one wanted to play with me as a little kid, so I've been scheming like a criminal ever since to make them love me and make it seem effortless. Und dann hör mal, was sie 2013 in einem Radiointerview gesagt hat. It's weird. I used to like go to the mall.
Als ich ein Kind war, ging ich ins Einkaufszentrum und da war eine Gruppe von Mädchen und ich dachte, ich wünschte, ich wäre in dieser Gruppe. Und jetzt gehe ich ins Einkaufszentrum und da ist eine Gruppe von Mädchen und sie rennen auf mich zu. Das ist eine andere Dynamik.
Auf einmal ist Taylor das Popular Girl und diese Erfahrung zelebriert sie so richtig, denn sie knüpft ja gerade in den ersten Jahren nicht nur Online-Verbindungen.
Sie hat tatsächlich auch eine echt analoge Seite. Also am Anfang ihrer Karriere schreibt sie handschriftliche Dankeskarten an ihre Sponsoren oder Radio-Hosts. Und sie überlegt sich immer wieder neue Offline-Aktionen für ihre Fans. Zum Beispiel, das war auch so krass, ein 13-stündiges Meet and Greet in Nashville im Jahr 2010.
This was an all-day thing and I wanted to sign for 13 hours. 13 is my lucky number, so.
Seit dem Beginn ihrer Karriere hat Taylor nach ihren Konzerten Fans zu einem Meet and Greet hinter die Bühne eingeladen. Gratis, ne? Also man musste und konnte dafür auch gar nichts bezahlen. Ihre Mutter oder ihr Team, die haben einfach random Fans aus der Masse ausgesucht, die besonders enthusiastisch waren. Und weil das immer nur so eine Handvoll Fans pro Tag waren, hat sich Taylor zum Abschluss ihrer Fearless-Tour dieses 13-stündige Meet and Greet einfallen lassen. Als Dankeschön an ihre Fans, erklärt ihr Tourmanager Robert Allen.
This is her way of saying thank you. We've just had the most amazing 15 months of the Fearless Tour. It's been amazing.
Und es ist natürlich nicht nur irgendein Meet and Greet. Taylor zieht das Ganze auf wie ihre ganz persönliche Taylor Swift Messe. Fans konnten sich schminken lassen, Postkarten schreiben oder Taylors privaten Tourbus besichtigen. Auch die Bandmitglieder und Scott und Andrea Swift haben sich unter das Volk gemischt. Also auch hier treffen jetzt nicht alle Menschen, die aufs Gelände kommen, Taylor, aber am Ende schon Hunderte. Und auch alle anderen haben eine ganz besondere Taylor Swift Experience.
Oh my God.
Die meisten dieser persönlichen Treffen sind super emotional. Es fließen viele Tränen und für Taylor natürlich ein großes Kompliment und auch ein Zeichen, wie eng diese Swiftie-Swift-Beziehung ist.
Musik ist eine sehr intime Verbindung zwischen Menschen. Und ich finde es toll, wenn Menschen weinen. Ich denke, das ist das schönste Kompliment der Welt, wenn jemand so gerührt ist von der Idee, dir Hallo zu sagen, dass er emotional wird. Das ist großartig.
That's awesome.
Wie ist das eigentlich für dich, wenn Fans dich treffen? Haben die dann auch so einen Zusammenbruch?
Es gab auf jeden Fall schon Situationen, wo Mädels Tränen überströmt und zitternd dann auf einmal vor einem stehen. Und das ist natürlich schon irgendwie was Besonderes, vor allem wenn du siehst, was du den Leuten halt bedeutest und was dieser Moment den Leuten auch bedeutet, auch wenn er noch so kurz ist. Und ja, es ist ein schmaler Grat, weil du halt, du kannst nicht alle so happy machen und das ist dann für mich auch bei den Autogrammstunden, wenn die dann so lange anstehen und so, dann, also meistens bei so einer Arena-Show zum Beispiel, kommen dann gefühlt alle, also ich bin dann auch stundenlang beschäftigt so und mache das aber auch gerne, weil viele nur einmal halt kommen im Jahr und natürlich gibt es auch Hardcore-Fans, die dann wirklich bei jedem Konzert dabei sind, aber gerade die Menschen, die halt nicht so oft die Möglichkeit haben, das ist dann schon schön, denen das auch zu ermöglichen. Und ich verstehe das total. Und auch diese 13 Stunden, das hört sich so viel an, aber das geht so schnell rum, wirklich. Du spürst es in dem Moment nicht. Also ich spüre das nicht und wie die Zeit verfliegt, das merkst du einfach nicht. Natürlich bist du danach total ausgelaugt und das zieht dir natürlich auf der einen Seite körperlich Energie, aber es gibt dir auch so viel. Deswegen kann ich total verstehen, dass sie das macht, weil ja, das ist was ganz Schönes, Besonderes. Man kann das nicht beschreiben.
Aber was machst du denn, wenn da Fans richtig zittern und zusammenbrechen? Kann man die dann irgendwie beruhigen?
Du musst die umarmen, dann wird es nur noch schlimmer.
Ja, oder?
Das ist immer so ein bisschen blöd, aber ja, ich sag dann immer so, hey, das ist jetzt dein Moment und dein Foto. Willst du so aussehen? Dann hör jetzt auf.
Stimmt.
Das ist motivierend. Das zieht dann ganz, ganz okay, aber natürlich sind die trotzdem verheult. Aber ja, es ist schön. So, und 2014 hat Taylor ihr Marketing-Game mit ihrem ganz eigenen Geschäft mit der Nähe dann wirklich auf ein anderes Level gehoben. Das hier erzählt sie in der britischen Talkshow The Graham Norton Show.
Im Grunde hatte ich diese Idee, bevor ich das Album fertiggestellt hatte. Und ich wollte es die 1989 Secret Sessions nennen, weil ich schon vor der Fertigstellung des Albums wusste, dass ich auf dieses Album am stolzesten war. Und so wollte ich den Fans eine Chance geben, es zu hören, bevor es rauskam. Aber ich wollte, dass es Fans waren, die mich noch nie zuvor getroffen hatten. Und die sagten, ich war bei 7 Shows. Ich habe auf der Straße gezeltet, ich habe draußen gewartet. Ich wollte, dass es diese Leute sind, die so engagiert sind. Aber ich bin nie dazu gekommen, ihnen persönlich zu danken.
2014 lädt Taylor also jeweils 89 Fans zu 5 verschiedenen Secret Sessions ein. Das Besondere, alle 1989 Secret Sessions finden bei Taylor zu Hause statt. In ihren Häusern in L.A., Nashville, New York, Providence und London. Damit befeuert sie die parasoziale Beziehung mit ihren Fans, die so wichtig für ihren Erfolg sind, nochmal extrem. Denn wen lädt man zu sich nach Hause ein? Freundin. In einem Video vom offiziellen Taylor Swift YouTube-Kanal über die Secret Sessions sehen wir sie außerdem in einer weißen Bluse und roten Schürze in ihrer Küche Kekse backen.
Making bulk batches of chocolate chip and toasted coconut cookies.
Und es wird klar, dass die Fans überhaupt keine Ahnung haben, was gleich passieren wird oder wo sie überhaupt sind. Das erzeugt Spannung und weckt Begehrlichkeiten, um im Marketing-Sprech zu bleiben. Die Fans wurden von Taylor Nation einfach zu einem Special Event eingeladen. Wie sie ausgewählt wurden, dazu kommen wir gleich noch.
Aber was Taylor da veranstaltet hat, das ist ja eigentlich eine Reverse-Überraschungsparty. Also die Gäste haben keine Ahnung, was passiert, aber die Gastgeberin schon.
Ja, und Taylor liebt Überraschungen. Das hat sie der BBC 2019 gesagt.
There's nothing quite like when you get a surprise right. When you've managed to like surprise somebody and you know they didn't know.
So, und Sicherheitswarnung, wer empfindliche Ohren hat und Kopfhörer trägt, sollte die Kopfhörer jetzt ein paar Zentimeter von den Ohren entfernen, denn Taylor schleicht sich in ihre vollbesetzten Wohnzimmer in 3, 2, 1.
Hey guys!
Hey guys! Aus Marketing-Sicht, die perfekte Inszenierung der Marke Taylor Swift. Das Mädchen, das deine Freundin sein könnte, mit der du zu Hause Kekse backen kannst, die es liebt, Musik zu machen und mit der du einfach eine gute Zeit haben kannst. Und das verknüpft mit dem Menschen Taylor Swift, der diese Nähe zu den Fans wirklich aufrichtig zu genießen scheint, sich einfach auf den Sessel setzt und dann ihr neues Album spielt.
Spielt ihr Album heißt übrigens, sie stöpselt ihr Handy an die Lautsprecher und lässt in dem Fall einen Song nach dem anderen laufen. Und das klingt doch einfach nach so einem nice Event. Das wäre für mich ja wirklich wie Geburtstag und alle Feiertage zusammen.
Ja, und mich erinnert es auch ein bisschen an Weihnachten, denn bei diesen Secret Sessions sitzt Taylor in so einem großen Ohrensessel, wie halt der Weihnachtsmann, und vor ihr auf dem Boden 89 Swifties, die sie mit glänzenden Augen anschauen und deren größter Wunsch an diesem Tag wahr geworden ist. Im Anschluss darf jeder noch 5 Minuten alleine mit Taylor verbringen und ein Foto machen.
It was so good.
It was perfect.
Best day ever.
Ich erinnere mich auch noch daran, als nach dem 1989-Album-Release über diese Geheimsessions berichtet wurde und man selber als Fan wusste das aber schon vorab, weil ich war ja auch ganz viel auf Tumblr unterwegs und Taylor hatte auch super viele Fans von Tumblr auserwählt. Und es war dann halt klar, okay, es gab irgendein Fan-Event und Fans durften vorab dieses Album hören, aber alle haben dicht gehalten, ne? Das war so krass. Die haben alle gesagt, ey, wir können euch gar nichts sagen zu diesem Album und es war richtig vertraut. Ich glaube, heutzutage würde das gar nicht mehr gehen mit TikTok. Es würde alles komplett geleakt werden. Aber diese Fans, die haben nur gesagt, wir haben Taylor gehört. Es ist das beste Album jemals von ihr. Und man ist gestorben vor Neid. Und man dachte sich so, okay, ich sitze hier in Deutschland, in meinem Dorf. Sie wird mich niemals beachten und irgendwo mit einladen. Aber das war echt krass.
Ja, und bei der Auswahl der eingeladenen Fans kommt dann auch wieder das Tailorking, also das Online-Auflauern ins Spiel.
I would go online, I would look at their Instagram pages or their Tumblr or their Twitter or whatever and just kind of watch them for months and months.
Das hat in der Swiftie Online-Community schon auch nochmal was bewegt, denn vor 1989 ging es ja nur darum, von Taylor ein Like oder, wenn es halt richtig gut lief, ein Follow zu bekommen. Aber jetzt wollte man sich im Internet halt als richtig heftiger, toller, engagierter Swiftie zeigen, dass man es halt auch verdiente, zur nächsten Secret Session eingeladen zu werden. Und ich weiß auch noch, wie mich das auch voll beeinflusst hat, wie ich mit Freundinnen dann auch probiert habe, so voll die krassen Posts zusammenzubasteln und Taylor überall zu markieren. Aber gleichzeitig dachte man sich halt so, ja, die wird mich halt eh nicht beachten, weil ich bin kein famer Blog gewesen auf Tumblr. Wie gesagt, ich saß in Deutschland in irgendeinem Cuff. Es wurden sogar ein paar deutsche Swifties ausgewählt. Dazu kommen wir später noch. Aber ja, bei mir hat es leider nicht geklappt und irgendwann hat man dann auch aufgegeben. Das Motto bei den Secret Sessions ist übrigens gewesen: What happens in the secret sessions stays in the secret sessions. Also zumindest bis das Album veröffentlicht ist. Und danach sollte ja auch darüber gesprochen werden, ne? Also da haben wir ja wirklich die Fans erklärt, wie Taylors Badezimmer aussah und ihr Toilettenpapier. Und das waren halt voll die krassen Details, die einen auch voll mitgehuckt haben. Also ein mega cleverer Marketing-Trick, um auch Begehrlichkeit und Spannung zu erzeugen für Taylor natürlich.
Ich habe ja zu Beginn dieser Folge Marlenes Screenshot von ihrem ersten Taylor-Like gezeigt. 2 Jahre später, am 3. Oktober 2017, wortwörtlich ein Feiertag, wie sie uns gesagt hat, bekommt Marlene dann eine Nachricht auf Twitter von Taylor Nation. Darin wird sie gefragt,
ob ich an einem geheimen Event teilnehmen möchte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt und daraufhin habe ich denen meine Kontaktdaten geschickt.
Vorher checkt sie natürlich erstmal, ob das alles legit, also echt bzw. vertrauenswürdig aussieht. Tut es.
Also dann habe ich mit denen telefoniert. Und die haben mir ein Datum genannt, wann ich an dem Ort in London sein soll. Are you ready for
it? Marlene fliegt zusammen mit ihrer Schwester nach London. Sie vermutet, dass es eine Secret Session sein könnte. Sie vermutet und hofft, dass sie Taylor treffen wird. Aber wissen tut sie es nicht. Zusammen mit 98 weiteren Swifties werden Marlene und ihre Schwester zur Geheimlocation gefahren, Taylors Haus in London.
Die Stimmung war natürlich super. Also als Taylor reinkam, haben sich alle riesig gefreut und alle haben so, ich glaube, in diesem Moment dann auch realisiert, okay, Taylor Swift ist hier wirklich anwesend.
Wie schon bei den 1989 Sessions 3 Jahre zuvor, spielt Taylor auch hier das Album vom Handy ab.
Das war einen Monat vor Release und sie hat uns noch so ein paar Hintergrundstories zu diesem Album erzählt. Und nach dieser Listening Session haben wir sie dann alle nochmal persönlich treffen dürfen.
Dafür kriegt jeder eine kleine Privataudienz bei Taylor in einem Extraraum.
Als ich Taylor persönlich getroffen habe und sie dann vor mir stand, war ich natürlich aufgeregt und mein Herz hat geklopft. Aber gleichzeitig hat es sich nicht so angefühlt, als würde ich jetzt vor einem Megastar stehen und dass ich irgendwie Ehrfurcht haben müsste. Man fühlt sich wirklich total wohl und aufgehoben bei ihr, weil sie sich wirklich so intensiv Zeit für einen nimmt und man auch das Gefühl hat, sie hört mir gerade zu und es interessiert sie auch, was ich erzähle. Und nicht, dass ich einfach so ein Mensch in der Schlange bin, die sie abarbeiten muss, sondern dass sie sich auch wirklich dafür interessiert, wie mein Tag war, wie ich das Album fand und einfach, wer ich als Mensch bin.
Also diese Secret Sessions haben nochmal richtig was für Taylors Ruf als beste Freundin getan. Die Soziologin Georgia Carroll erklärt, dass das auch daran liegt, dass sehr wahrscheinlich kein anderer Promi einfach mal 100 Fans zu sich nach Hause einladen würde und ihnen auch noch selbst Kekse backen würde.
Diese Partys an solchen Orten zu veranstalten, ist ein äußerst kluger Schachzug von Taylor, den 99% der Prominenten niemals tun würden. Es befeuert die Illusion, dass Taylor eine Freundin ist. Die Secret Sessions verstärken die Vorstellung, dass Taylor sich sehr um ihre Fans kümmert und wie bereit sie ist, ihr Leben für Fremde zu öffnen.
Das war Mirrorball vom Folklore-Album. Und das klingt ja schon auch ein bisschen nach People-Pleasing, ne? Ich gebe alles, um euch zum Lachen zu bringen. Voll relatable übrigens an dieser Stelle, aber das passt halt auch sehr zu der Intensität dieser Secret Sessions, finde ich.
Generell ist es dieses Gefühl, was sie einfach immer antreibt. In der Long Pond-Doku sagt Taylor nämlich, sie hätte den Song, also Mirrorball, geschrieben, als während der Pandemie ihre Tour abgesagt wurde.
Ich habe diesen Song geschrieben, gleich nachdem ich erfahren habe, dass alle meine Shows abgesagt wurden. Und ich versuche immer noch alles, um euch zum Lachen zu bringen. Ich bin hier und schreibe diese ganze Musik. Und ich weiß, dass ich eine gute Ausrede habe, mich zurückzulehnen und nichts zu tun. Aber das tue ich nicht.
Sie sagt, sie hätte den Lockdown auch einfach als Pause sehen können, um sich mal auszuruhen. Aber irgendwie hatte sie dann trotzdem so einen inneren Drang, weiter Musik zu machen, um vielleicht auch die Menschen weiter zu entertainen. Und sie weiß einfach nicht, warum.
Das Gleiche gilt ja auch für Aktionen wie die Secret Sessions. Die Fans hätten sie auch so weiter gefeiert, ohne Kekse backen. Aber trotzdem legt sie immer noch einen drauf. Während dem von ihr erfundenen Swiftmas im Dezember 2014 verteilt sie als Santa Claus personalisierte Geschenke an ihre Fans.
Taylor Swift got me an engraved journal.
Das hier ist Swiftie Rachel, die ihre Swiftmas-Geschenke auf ihrem YouTube-Kanal zeigt. Unter anderem ein Tagebuch mit Gravur.
Also das ist die Schachtel, in der es geliefert wurde. Darauf steht, Rachel, ich habe das für dich in einem meiner Lieblingsgeschäfte in London gravieren lassen. Schreib deine Geschichten. Und auf dem Tagebuch steht, Träume und Gedanken und mein Name. Und ein Schlüssel ist dabei.
Ja, und in jedem Paket liegt noch eine persönliche, handgeschriebene Karte bei. Und gerade die lösen kurz vor Weihnachten 2014 überall in den USA Mental Breakdowns aus. Ich fand es damals auch total schön und habe das dann auch als Inspiration genutzt für Weihnachten.
Und ich will jetzt gar nicht die Spielverderberin sein. Ich finde auch, das war eine richtig tolle Aktion bei Taylor. Mir ist aber jetzt, als ich mir nochmal das Swiftness-Video angeguckt habe auf Taylors Kanal, aufgefallen, dass sie am Ende vom Video echt eine halbe Minute lang Artikel einblendet, die über Swiftness berichtet haben. Und da dachte ich mir schon auch wieder so, ah, da sind wir auch wieder bei Taylors Marketingwurzeln von vielleicht Mama Andrea. Weil das waren dann so Überschriften wie Taylor Swift beweist, dass sie die beste Prominente aller Zeiten ist. Und dann musste ich an Anti-Hero denken. Did you hear my covert narcissism like disguises
altruism like some kind of consciousness? War das denn eine sarkastische Reaktion auf genau diese Kritik, also dass sie ihren Narzissmus als Selbstlosigkeit verpackt?
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Was wir aber auf jeden Fall wissen ist, dass egal aus welchen Gründen Taylor jetzt tut, was sie tut, sie hat sich mit ihrem Team zu einer begehrenswerten Marke aufgebaut, die gut und einfach zu verstehen ist. Sie, also jetzt die Marke Taylor Swift, ist unverwechselbar positioniert und erzählt eine sehr emotionale Story aus Marketing-Sicht. Und egal wann und wo die Menschen mit Taylor in Kontakt kommen, die bekommen 100% Taylor Swift. Und damit sind die treuen Taylor Swift-Fans als quasi gratis PR-Maschine eigentlich Taylors größtes Ass im Ärmel. Aber man muss ja auch vorsichtig sein, weil die Taylor Swift-Fans werden auch immer öfter zu, ja kann man schon sagen, einer Gefahr für andere, aber auch für Taylor selbst. Aber auch hier der Reihe nach.
Es ist sicher so, dass Taylor Swift eine große Macht hat durch die Masse an Fans, die natürlich alles übersteigt und die Loyalität der Fans.
Das ist Literaturwissenschaftler und Swift-Experte Professor Jörn Glasenapp. Er sagt, durch ihre enge Beziehung zu ihren Fans kann sich Taylor all die klassische PR sparen, die KünstlerInnen sonst so machen müssen.
Und man sagt bei Taylor Swift natürlich mit Blick auf die Medien auch, dass sie die klassischen Medien kaum mehr braucht. Sie ist nicht so sehr darauf angewiesen, zum Beispiel bei Wetten, das aufzutreten oder dergleichen. Das braucht sie natürlich nicht.
Die Kulturjournalistin Taffy Broadusser-Ackner von der New York Times geht sogar so weit und nennt Taylor eine Post-Media-Celebrity. Die klassischen Medien können ihr nichts bieten, was sie selbst nicht schon hat. Reichweite und Aufmerksamkeit.
Taylor hat einfach schon Mitte der 2000er angefangen, ihre eigenen Kanäle aufzubauen. Und 2024 lief die Promo für das Tortured Poets Department Album ausschließlich über ihre eigenen Kanäle.
Und über ihre Rede bei den Grammys.
I want to say thank you to the fans by telling you a secret that I've been keeping from you for the last 2 years. Which is that my brand new album comes out April 19th. It's called the Tortured Poets Department.
Ja, ihre eigenen Kanäle, oder?
Ja, touché. Tatsächlich wird selbst über Taylor zu berichten für die Presse immer schwieriger, wie Kultur- und Musikwissenschaftlerin Svenja Reiner sagt.
Fans
sind sehr gut organisiert und informiert und haben sich darauf geeinigt, was sozusagen Diskurse sind, die sie über ihre Stars sehen wollen und was nicht. Und dadurch, dass Taylor Swift eine so gute Freundin in Anführungszeichen ist, wollen sie natürlich verhindern oder ich tue jetzt so, als ob sie so eine anonyme Masse wären. Es gibt unterschiedliche Fan-Communities innerhalb des Taylor Swift-Fandoms, aber es gibt schon auch den Konsens, wir wollen nicht, dass Taylor Swift in der Öffentlichkeit kritisiert wird und nicht bloßgestellt wird.
Und das nimmt immer extremere Züge an. Die Pitchfork-Musikkritikerin Gillian Mapes hat es zum Beispiel 2020 gewagt, das Album Folklore mit einer 8 von 10 zu bewerten.
8 von 10 ist ja okay, oder?
Voll, vor allem für Pitchfork-Verhältnisse, aber es ist halt keine 10 von 10. Und das ist für eine bestimmte Gruppe der Taylor Swift-Fans inakzeptabel. So inakzeptabel, dass Mapes mit Hassnachrichten geflutet wurde. Swifties veröffentlichten ihre Telefonnummer, ihre Adresse und posteten Bilder von ihrem Haus mit dem Zusatz: Ich hoffe, dein Haus brennt ab.
Was passiert denn mit Menschen, die wirklich eine schlechte Bewertung schreiben? Also so, ne, noch schlechter?
Ja, wahrscheinlich brauchen die ein Zeugenschutzprogramm. Nee, ehrlich, also ich glaube wirklich inzwischen, dass es gefährlich sein kann. Und einige Medienschaffende bzw. deren Magazine haben sich deswegen beim Tortured Poets Department Release entschieden, ihre Reviews nur anonym zu veröffentlichen. Und das ist jetzt nicht übertrieben.
Das FBI stand schon mal vor meiner Tür wegen etwas, das ich bei Twitter geschrieben hatte. Aber trotzdem hatte ich mehr Angst, als die Swifties auf mich losgingen.
Das ist die Journalistin Jill Gudowitz. Im Podcast Sounds Like a Cult hat sie erzählt, dass sie einmal in einem Artikel, der nicht ganz ernst gemeint war, Taylor Swifts damaligen Freund Joe Alwyn einen Oat Milk Boyfriend, also quasi einen Langweiler genannt hat. Und der Shitstorm, der dann folgte, war für sie gruseliger als ein nächtlicher Überraschungsbesuch des FBI. Bei dem es übrigens nicht um Taylor Swift ging, denn die Sache mit dem FBI ließ sich aufklären.
Das war ein massiver Stan-Moment, wo die Leute echt durchgedreht sind. Und das lässt mich bis heute nicht los.
Sie sagt hier ein Wort, das wichtig ist. Stan, nicht Fan.
Die Stan-Kultur ist eine Form des obsessiven Fantums, bei dem der Star einfach nichts falsch machen kann. Das ist nicht immer negativ, aber oft. Wenn zum Beispiel Fans bösartig gegenüber Personen werden, die ihrem Star vermeintlich Unrecht tun.
Georgia Carroll erklärt es hier. Stans sind eine Subgruppe von Fans, die so obsessed mit ihrem Idol sind, dass sie ihn oder sie bis aufs Blut verteidigen.
Und solche Stan-Kulturen entwickeln sich stärker, je näher man seinem Idol gefühlt ist. Für die Stans fühlt es sich wahrscheinlich wirklich so an, als würden sie ihre beste Freundin verteidigen.
Und die Swiftie-Stans verteidigen Taylor nicht nur gegenüber JournalistInnen, gerade Taylors Ex-Freunde mussten sich schon richtig oft warm anziehen.
Oder sich einen dicken Schal packen, ne?
Ja, richtig. In der vorherigen Folge haben wir schon darüber gesprochen, wie Jake Gyllenhaal bis heute vom Schalgate verfolgt wird, weil Taylor im Song All Too Well nicht an Clues gespart hat, über wen sie singt. Und noch offensiver geht sie 2013 vor, als sie den Video Music Award für Best Female Video für I Knew You Were Trouble erhält und in ihrer Dankesrede sagt:
I also want to thank the person who inspired this song, who knows exactly who he is.
Meint sie Harry Styles damit?
Also wir wissen nicht, ob I Knew You Were Trouble wirklich über Harry ist, aber bei der Rede kann man das, glaube ich, schon annehmen, weil Harry eigentlich genau vor ihrer Nase saß und ich glaube, Taylor einfach ein bisschen sassy sein wollte. Und Harry wird dann auch direkt im Anschluss auf Twitter mit miesen Kommentaren überhäuft. Und jetzt 2023, als Taylor 1989 Taylors Version veröffentlicht hat, hat das Harry laut Medienberichten mindestens 100.000 FollowerInnen gekostet.
Aber warum?
Ja, weil wir auf dem Album einen bisher unveröffentlichten Song haben, in dem sie Harry als lügenden Betrüger bezeichnet. You dream of my mouth before it called you a lying traitor.
You search in every maiden's bed for something greater. Oh, erinnert mich ein bisschen an John Mayer, über den wir auch in der vorherigen Folge schon gesprochen haben.
Genau. Seit dieser Song 2010 erschienen ist, bekommt John Mayer Hassnachrichten und Todesdrohungen von Fans. 2021 gingen Screenshots von einer Instagram-Nachricht viral, die John von einem Stan bekommen hat. Fuck yourself, you ugly bitch. I hope you choke on something, steht da. Und 12 Stunden später dann, answer me, bitch. Und John antwortet tatsächlich. Er schreibt, ich kriege so viele dieser Nachrichten. Willst du wirklich, dass ich sterbe? Es entsteht dann eine Unterhaltung, woraus sich der Stan entschuldigt. Aber es ist krass zu sehen, was da abgeht.
Auch Jake Gyllenhaal hat sich im Zuge des Red Re-Releases und der 10-minütigen Version von All Too Well zur Stan-Kultur geäußert. An einem gewissen Punkt, wenn Fans bösartig werden, müssen wir die Verantwortung übernehmen und sie nicht andere Menschen in unserem Namen mobben lassen. Und das ist eine Kritik, die schon viele an Taylor geäußert haben.
Moderator Seth Meyers hat Taylor 2021 gefragt, wie sie glaubt, dass sich ihre Ex-Freunde bei den Re-Releases fühlen.
I haven't thought about their experience.
Glauben wir ihr das? Also sorry, aber wir erinnern uns da einfach mal an ihren ersten Saturday Night Live Monolog.
I like writing their names into songs, so they're ashamed to go in public, but I'm not gonna say that in my monologue.
Und das, was sie 2009 angekündigt hat, ist inzwischen einfach so eskaliert, dass sie es kaum noch einfangen kann, auch wenn sie es so ein bisschen versucht. So wie beim Eras-Konzert in Minneapolis zum Beispiel. Da spielt Taylor Dear John und ruft vorher ihre Fans explizit dazu auf, John bitte nach dem Speak Now Taylor's Version Release in Ruhe zu lassen.
Ich habe beobachtet, wie ihr euch miteinander angefreundet habt. Ich würde mich freuen, wenn sich diese Freundlichkeit und Sanftheit auch auf unsere Internetaktivitäten ausweiten würde.
Hat's funktioniert?
Ja, ich glaube schon. Also es gab auf jeden Fall keinen neuen Shitstorm. Und auch zum Release vom neuen Album jetzt, The Tortured Poets Department, hat sie ein ähnliches, wenn auch ein bisschen kryptischeres Statement gepostet. Auf X schreibt sie:
Dieser Lebensabschnitt des Autors ist nun vorbei. Das Kapitel ist abgeschlossen und mit Brettern vernagelt. Es gibt nichts zu rächen und keine Rechnungen zu begleichen, wenn die Wunden erst einmal verheilt sind.
Und das Album war ja auch wieder sehr autobiografisch. Es ging viel um ihre Ex-Affäre Matty Healy, was ja auch überraschend war.
Und trotz Taylors Appell waren die Taylor Swift-Fans schon am Release-Tag in den Kommentarspalten vom Instagram-Account seiner Band The 1975 unterwegs und schrieben Dinge wie: Wie fühlt es sich an, der kleinste Mann zu sein, der jemals gelebt hat? And I don't miss what we had, but could someone give a message to the smallest man who ever lived? Hier nochmal Professor Jörn Glasenapp.
Das ist, glaube ich, eine etwas unschöne Kombination aus Fanbegeisterung, Loyalität und Social Media und eben, was Social Media dann an Negativem so im Gepäck führt.
In letzter Konsequenz lässt sich so eine große Armee dann eben doch nicht kontrollieren.
Vor allem, weil Taylor diese Macht auch schon aktiv angezapft hat. Nämlich, als es um den Streit mit Scooter Braun und den Verkauf ihrer Masterrechte ging. Sie schrieb auf ihrem Blog bei Tumblr: Please let Scott Borchetta and Scooter Braun know how you feel about this.
Ui.
Genau. Und das Ergebnis war, dass sowohl Scooter Braun als auch Big Machine Record Boss Scott Borchetta von Swifties gedoxt wurden. Also auch ihre Privatadresse und die Adressen von Familienmitgliedern, die wurden bewusst veröffentlicht und eigentlich hundertfach ins Netz gestellt. Und tauchten dann auch unter anderem auf Twitter auf.
Es gibt schon echt viele Beispiele für Stans gone wrong.
Ja, und es gibt auch noch viel mehr. Wir könnten da eigentlich noch bis morgen drüber reden. Aber auch ein letzter Fall, der mich tatsächlich auch noch beschäftigt. Kayla, das ist die Ex-Freundin von Travis Kelce, den du ja auch so toll findest, die bekommt auf ihren Social-Media-Kanälen immer noch bei so gut wie jedem ihrer Posts Hasskommentare von Taylor Swift-Stans. Sie wird mitunter rassistisch beleidigt und Menschen schreiben: Kein Wunder, dass Travis so einer keinen Ring geben wollte.
Ja, das ist wirklich schon krass.
Und dazu haben sich jetzt weder Taylor noch Travis öffentlich geäußert und das finden viele unverständlich. Ich muss auch sagen, ich stehe ein bisschen zwischen den Stühlen, weil irgendwie finde ich es auch schwer mit anzusehen, wie vor allem jetzt auch diese Ex-Freundin, die ja gar nichts gemacht hat, da komplett fertig gemacht wird. Und ich finde, rassistische Kommentare sind auch nochmal anders bodenlos. Und auf der anderen Seite glaube ich jetzt auch nicht, dass Taylor auf dem Schirm hat, wer alles heute wieder gehatet wird wegen ihr und sie vielleicht jetzt auch nicht jeden Tag irgendwelche Statements verfassen will. Ich glaube, wenn man Taylor ja auch so ein bisschen verfolgt und ja auch sieht, dass sie jetzt auch mehrfach so statementartige Sachen gedroppt hat, dann weiß man schon, dass sie das wahrscheinlich nicht so cool findet. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, naja, sie kann ja auch einen seitenlangen Blogpost verfassen, in dem sie zum Sturm auf Scott und Scooter aufruft, aber trotzdem kann sie nicht tweeten, hey Leute, geht's euch noch gut? Hört auf, gegen die Ex-Freundin von meinem Partner zu hetzen. Also es gibt unterschiedliche Perspektiven da.
Was mir auch aufgefallen ist, man kann zum Beispiel auf ihrem offiziellen Instagram-Account schon länger keine Kommentare mehr hinterlassen. In einem Interview mit der Zeitschrift Elle hat sie im Jahr 2019 diese Entscheidung so erklärt.
Ich glaube, es ist besser fürs Selbstvertrauen, wenn man das Internet nicht braucht, um sich gut zu fühlen. Besonders, wenn man aus Versehen auf Kommentare stößt, die sagen, dass du aussiehst wie ein Wiesel, das von einem Lastwagen angefahren und dann von einem betrunkenen Tierpräparator wieder zusammengenäht wurde. Diesen Kommentar habe ich genau so einmal bekommen.
Okay, wow. Aber das größte Problem für Taylor sind nicht ihre Online-Stans, sondern die, die tatsächlich vor ihrer Tür auftauchen, wie sie 2019 im TV-Interview bei CBS erzählt.
Ich versuche nie wirklich zu sagen, wo ich am meisten bin. Alle meine Adressen stehen im Internet und die Leute tauchen oft uneingeladen auf. Zum Beispiel Typen, die denken, dass wir eine imaginäre Ehe führen.
Häufig seien diese Menschen in der Regel Männer, bewaffnet, erzählt sie weiter.
Yeah, I've had a lot of stalkers show up to the house. Armed.
And tonight, a northern Indiana man faces charges accused of stalking and threatening Taylor Swift.
Stalker scare for Taylor Swift. A man has been arrested after breaking into her home for the second time in less than a year.
Well, a man who has reportedly been arrested for stalking Taylor Swift was arraigned in criminal court today.
Ich finde das so gruselig. Ja, und im Sommer 2023 haben hunderte Taylor Swift-Fans die Hochzeit von Taylors Co-Produzent Jack Antonoff gecrashed, weil Taylor vor Ort war.
Ey, das muss so unangenehm gewesen sein, wenn einfach deine Fans deinen FreundInnen die Hochzeit verderben.
Auf dem neuen Album gibt es tatsächlich einen überraschenden Song, der anscheinend das Verhalten einer gewissen Gruppe von Swifties anprangert.
Hier haben wir übrigens auch wieder das Bild der Schlange. Erinnert ihr euch an Folge 1? God save the most judgmental creeps
who say they want what's best for me. Das ist aber auch schon eine harte Abrechnung, ne? Also sie sagt ja eigentlich ihr Schlangen voreingenommenen Creeps. Und ich bin ja schon auch sehr in der Taylor Swift-Bubble drin. Deswegen bin ich mir fast schon sicher, dass dieser Song eine Reaktion ist auf, wie Taylor Swift-Fans so drauf waren, als Taylor ja Matty Healy gedatet hat letztes Jahr. Da gab es ja wirklich auch so ein offenen Brief, den einige Swifties im Mai 2023 veröffentlicht haben. Das war auch während dieser kurzen Affäre mit Matty Healy. Und in dem Brief, der unter dem Hashtag SpeakNow viral gegangen ist, wurde Taylor einfach aufgefordert, Stellung zu den rassistischen Äußerungen von Healy zu beziehen. Und obwohl ich persönlich jetzt diesen Brief als extrem übergriffig empfunden habe, ist es schon auffällig, dass sich Taylor weder zum Rassismus ihres Ex-Lovers noch ihrer Fans positioniert hat, wie jetzt auch im Fall von Kelseys Ex-Freundin. Ne? Also Fans dürfen, finde ich, auch wenn ich diesen Brief ein bisschen daneben fand, schon ihren Unmut äußern. Taylor hat halt auch eine große Macht und die Entscheidung, sich zu einem Thema wie Rassismus konsequent gar nicht zu äußern, ich finde es schon okay, wenn man das dann auch kritisiert. Aber jemandem sagen zu wollen, wen sie daten darf in einem öffentlichen Brief, also das fand ich schon unangenehm. Da wären wir dann wieder bei parasozialen Beziehungen, ne?
Voll. Aber ich glaube auch, dass die meisten Fans jetzt nicht diesen Brief unterschrieben haben und da auch eher so eingestellt sind wie ich. Und das ist dann, glaube ich, auch der Teil der loyalen Fanbase, die das jetzt nicht persönlich nehmen, wenn Taylor mal in einem Song eine Grenze setzt.
Und inzwischen ist ja auch egal, was sie veröffentlicht, denn die Fans feiern es. Auch wenn einfach nur irgendein Geräusch zu hören ist. 8 Sekunden lang.
Und Fans finden manchmal unglaubliche Dinge. Ich glaube, in Kanada wurde zufällig ein Track von 1989 veröffentlicht, aber es war keine Musik drauf. Es waren 8 Sekunden Rauschen.
Ja, das ist vielleicht vor 7 oder 8 Jahren passiert.
Und was ist mit dem Stück passiert, den 8 Sekunden Rauschen?
Er wurde zu Nummer 1. Ich weiß nicht wie, aber vielleicht ist es eine Metapher für einen Moment der Stille.
Das sagte Taylor 2022 bei der Graham Norton Show. Wer einen Moment der Stille sucht, der sollte wohl besser nicht zur Eras Tour gehen.
In Nashville hatte ich einen jungen Mann neben mir, der schrie jeden Text mit und konnte wirklich keinen Ton treffen. Also es war aber an sich ein Spektakel.
Und dieses milliardeneinbringende Spektakel der Eras Tour gucken wir uns in der nächsten und letzten Folge im großen Finale unserer Taylor Swift Story ganz genau an.
Das war Best Friends, näher als Marketing-Tool. Die 5. Folge von Die Taylor Swift Story. Alle 6 Folgen hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Wir freuen uns über eine Bewertung, über ein Abo oder wenn ihr diesen Podcast an all die Menschen schickt, die mehr über Taylor Swift erfahren sollten. Die Taylor Swift Story ist ein Podcast der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur. Die Hosts sind Vanessa May und Gisem Celik.
Executive Producer ARD Kultur, Christian Costa-Zahn. Executive Producers Flow Media Company, Robert Kindermann, Sabrina Andorfer. Redaktion ARD Kultur, Maria Matthias. Redaktionelle Unterstützung ARD Kultur, Arne Gotzmann. Projektleitung Flow Media Company, Eva Hoos, Sabrina Andorfer. Produktionsleitung ARD Kultur, Annemarie Haag. Produktionsleitung Flow Media Company, Tim Giese. Recherche, Eva Hoos, Theresa Hertel, Johanna Schnüppke, Gisem Celik, Anna Scholz, Janina Rook. Skript und Dramaturgie, Anna Scholz, Janina Rook, Gisem Celik, Sabrina Andorfer, Theresa Hertel. Autorin dieser Folge ist Anna Scholz. Sounddesign Lorenz Schuster. Postproduktion Lorenz Schuster. Coverart Dörte Haupt. Und jetzt kurz dranbleiben für einen Hinweis. Schaut mal an euch runter. Was ist da zu sehen? Bestimmt Kleidung. Und was sieht Aminata Belli da? Große Geschichten. In ihrem Mode-Podcast erklärt sie uns die Geschichte von Kleidungsstücken, die in fast jedem Kleiderschrank hängen. Wieso kommen aus Japan die besten Jeansstoffe? Warum sind Plastiknippel auf einem BH okay, aber unsere echten ein Skandal? Und wieso kostet eine Handtasche 15.000 Euro, die andere aber nur 15? Die Antwort gibt Iconic, ganz frisch in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst Podcasts hört.